Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner am Mikrofon und im Programm Ernüchterung, die sich breit macht bei den Briten wenige Wochen nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Ein Handelsabkommen sollte eigentlich für Zollfreiheit und einen reibungslosen Warenaustausch sorgen. Das Gegenteil ist jetzt der Fall. Die britische Regierung muss nun Fischer entschädigen für die jüngsten Exportverluste. Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm, wie viele Frauen sitzen derzeit in den Vorstandsetagen deutscher Unternehmen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit einer aktuellen Bestandsaufnahme. Zunächst schauen wir aber auf die Beschlüsse der gestrigen Bund-Länder-Konferenz, die den Lockdown verlängert und auch den Druck auf Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhöht hat, wo immer möglich Homeoffice anzubieten. Dies soll nun in einer Verordnung geregelt werden, die der Arbeitsminister heute Morgen vorgestellt hat, nachdem bloße Appelle nach Einschätzung vieler nicht ausgereicht haben. Aus Berlin berichtet Volker Fintermer.
Heute in einer Woche soll die neue Verordnung in Kraft treten, die sich nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom gestrigen Abend bereits abgezeichnet hat. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das heute in seinem vom Kabinett abgesegneten Entwurf konkretisiert.
Es läuft so ab, dass Arbeitgeber gehalten sind, dann rechtlich verbindlich zu gucken, wo ist Homeoffice irgendwie möglich und wo spricht betrieblich vom Betriebsablauf oder von der Tätigkeit nicht zwingend was dagegen. Sie müssen dann ihren Beschäftigten das anbieten. Im Zweifelsfall, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Eindruck haben, dass es möglich ist, aber der Arbeitgeber es nicht anbietet, rate ich dazu, das Gespräch mit den Arbeitgebern zu suchen. Meistens findet man da sehr, sehr praktische Möglichkeiten. Und im äußeren Konfliktfall sich an die Arbeitsschutzbehörden der Länder zu wenden.
Soll heißen, die Arbeitsschutzbehörden der Länder wären die formale Kontrollinstanz. Aber wirkliche Kontrollen oder gar Sanktionen für Arbeitgeber, die die Möglichkeit nicht einräumen, wird es auch nicht geben. Und auch für die Arbeitnehmer wird das kein Freibrief für das Homeoffice werden.
Es geht nicht um einen individuellen Klageanspruch von Beschäftigten gegenüber den Unternehmen. Es ist nicht zu verwechseln mit der politischen Debatte um ein Recht auf Homeoffice, sondern es ist eine Arbeitsschutzregel in der Pandemiezeit, dass Arbeitgeber, wo es irgendwie möglich ist, jetzt Homeoffice anbieten müssen und Beschäftigte aufgefordert sind, das auch zu machen.
Deshalb gibt es für die Arbeitnehmer auch keine Verpflichtung, im Homeoffice zu arbeiten, was rechtlich auch nicht möglich wäre. Insofern kommt die Verordnung faktisch einem verschärften Appell gleich. Gerade deshalb geht die Verordnung der Vorsitzenden der Linken, Katja Kipping, auch nicht weit genug. Der ursprüngliche Entwurf sei vor allem auf Druck der Arbeitgeber deutlich abgeschwächt worden, sagte Kippinger morgen in der ARD.
Und das ist ein Problem, weil wenn wir nicht konsequent auch in der Arbeitswelt den Infektionsschutz durchsetzen, müssen die privaten Familien wieder länger im Lockdown bleiben und die Branchen, die schon seit fast einem Jahr im Lockdown sind, wie Veranstaltungsbranche und Kultur, müssen das ausbaden.
Und für FDP-Chef Christian Lindner ist die Regelung dagegen zu bürokratisch, obwohl die Arbeitgeber derzeit bereits vieles ermöglichen würden.
Und es gibt auch natürlich bei den Familien selbst mitunter den Wunsch, nicht dauerhaft nur von zu Hause arbeiten zu wollen, eben aufgrund der Belastungssituation, wenn die Kinder auch zu Hause sind. Und es gibt auch Singles, für die möglicherweise der Arbeitsplatz der einzige Ort sozialer Teilhabe und des Austauschs ist in diesen Pandemiezeiten.
Diese individuellen Voraussetzungen würden in der Verordnung zu wenig berücksichtigt. Bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände wurde die Verordnung mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, wie Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte.
Da ist wenig drin, was wir nicht schon erledigen konnten. Das wird vor allen Dingen im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu Veränderungen führen, denn da liegen doch die eigentlichen Defizite im mobilen Arbeiten, in der Digitalisierung der Verwaltung und in der Ausgestaltung moderner Prozesse.
Und notwendig sei auch eine Debatte über Öffnungsstrategien aus dem Lockdown.
Soweit Volker Fintermer. Und damit schalten wir zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal. Frau Werle, es gibt also verbindlichere Regeln für Unternehmen beim Homeoffice, aber ansonsten bleibt die Industrie ja weiterhin außen vor beim Lockdown. Sorgt das denn für Erleichterung heute?
Sagen wir es mal so, es kommt nicht unerwartet. Es trifft ja auch nicht alle Bereiche gleichermaßen. Das ist ja eben auch schon angedeutet worden. Einzelhandel, Gastronomie und der Kulturbereich leiden ja nach wie vor sehr unter den Maßnahmen. Mit der Verlängerung des Lockdowns und den Impfungen vor allen Dingen sind natürlich aber auch Hoffnungen verbunden, dass das, was wir jetzt haben, sozusagen ja sowas wie ein letzter Kraftakt ist, um möglichst bald wieder ein normaleres Leben führen zu können. wie sehr die Pandemie und das, was zur Eindämmung der Pandemie entschlossen wird, für das Geschehen hier an der Börse beeinflusst, sieht man an den Kursen. Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero heute beispielsweise 1% im Plus, Aktien von Shop Apotheke, also von einer Versandapotheke, fast 4% höher. Aktien von Shop Apotheke haben zwischenzeitlich gar ein neues Rekordhoch erreicht. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr bereits Überflieger im MDAX, einfach weil viele Menschen den Weg in die Apotheke um die Ecke scheuen, aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, und stattdessen bestellen sie Medikamente lieber im Internet.
Volkswagen hingegen, Pandemie geplagt, musste auch Absatzverluste in Europa hinnehmen, setzt aber jetzt voll auf China. Spiegelt sich das denn, diese Zuversicht, jetzt auch im Kurs?
Ja, VW-Aktien 2% im Plus. Der Autobauer erwartet in diesem Jahr eine deutliche Konjunkturerholung in China, damit verbunden auch ein beträchtliches Wachstum auf diesem für ihn so wichtigen Absatzmarkt. Die Chinesen setzen ja voll auf die E-Mobilität. VW will die Produktion in den kommenden Jahren in diesem Bereich deutlich ausbauen, rechnet auch mit einem steigenden Marktanteil in China. Und so ist das Kursplus zu erklären.
Und dazu hören wir auch gleich noch mehr im Beitrag. Ja, und dann blickt heute Abend die ganze Welt nach Washington. Die USA bekommen einen neuen Präsidenten. Joe Biden wird in sein Amt eingeführt. Und die Vorfreude ist natürlich groß nach 4 Jahren Trump. Was erwartet man denn von Joe Biden?
Die Erwartungen sind wirklich sehr groß. Biden übernimmt sein Amt in schwierigen Zeiten. Amerika tief gespalten. Die Amerikaner haben die Corona-Pandemie noch nicht im Griff. Biden will nun mit Wumms aus der Krise, will noch mehr Schulden machen, will neue Konjunkturpakete auf den Weg bringen. Kurz vor der Sendung habe ich den Ökonomen Michael Heise von HQ Trust gefragt, welche Erwartungen er denn an den neuen Präsidenten hat. Und hier ist seine Antwort.
Ja, ich habe recht große Erwartungen. Ich glaube, es wird in vielen Bereichen der Politik in den USA einen Neustart geben, in der Klimapolitik, in der Handelspolitik, aber eben auch in der Wirtschaftspolitik. Das wird jetzt unmittelbar auch zur Entscheidung anstehen. Biden hat zur Stimulierung der Wirtschaft und zur Minderung von Einkommenseinbußen durch Corona ein gewaltiges Programm von 1,9 Milliarden nochmal im Plan. Er wird es vielleicht nicht ganz durchkriegen, aber das sind gewaltige finanzpolitische Impulse, die der Staat hier gibt.
Biden übernimmt sein Amt in schwierigen Zeiten, das Land tief gespalten. Die Amerikaner haben die Corona-Pandemie noch nicht im Griff. Mit Wumms will Biden aus der Krise kommen, will noch mehr Schulden machen. Geht das alles in die richtige Richtung?
Im Moment ist das, glaube ich, sinnvoll, dass man die Amerikaner, die teilweise ihren Job verloren haben und noch nicht wiederbekommen haben, dass man hier die Arbeitslosengelder wöchentlich aufstockt, dass man auch Schecks an die steuerpflichtige Bevölkerung schickt. Das sind immer noch Instrumente des Krisenmanagements. Ich glaube, dass Biden es auch gelingen wird, mit dieser Wirtschaftspolitik die große Spaltung in den USA zumindest ein wenig zu mindern. Ich kann nicht sehen, wer von diesem Programm wirklich starke Nachteile hat. Insofern glaube ich, es ist ein erster Schritt, um auch diese Spaltung in der Gesellschaft etwas kleiner werden zu lassen.
Viele glauben ja, dass sich die US-Wirtschaft schnell wieder erholen wird. Woher nehmen die Amerikaner diese Kraft?
Ja, es ist ein unglaublicher Pragmatismus, den man in den USA immer wieder sehen kann. Wenn man die Konjunkturprogramme seit Ausbruch der Corona-Krise addiert, dann kommt man auf über 5 Billionen. Das ist mehr als das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Also da wird ordentlich geklotzt und man wird Wachstum erzeugen dadurch. Langfristig hat man natürlich einen großen Schuldenberg, den man abarbeiten muss. Das wird im Moment aber eher verdrängt, weil man sich noch in der Krise befindet.
Mit Janet Yellen wird Biden eine Finanzministerin an seiner Seite haben, die ihr Metier kennt. Sie war 4 Jahre lang Chefin der US-Notenbank. Sie wird die erste Frau sein auf diesem Posten in den USA. Welche Signale gehen davon aus?
Zunächst mal kommt das Signal, dass man durchaus klotzt und nicht kleckert. Das hat sie ja bereits gesagt. Bei Nullzinsen ist die Verschuldung natürlich tragbar. Aber Janet Yellen wird auch wissen, dass man sich in eine schwierige Lage begibt. Die Zinsen dürfen eigentlich lange nicht mehr steigen. Sonst gibt es enorme Belastungen für den Staat und enorme Belastungen für die Finanzmärkte. Insofern bringt sie die Notenbank, die sie ja selbst lange geleitet hat, doch in eine ganz schwierige Lage. Aber ich denke, das ist ihr bewusst und sie wird Wege finden, das zu mindern, zu lösen.
Was bedeutet ein Präsident Biden für uns?
Biden wird uns mit Sicherheit stärker einbinden in eine Strategie gegenüber China. Die Probleme mit China sind ja nicht durch den Wechsel des Präsidenten bereits gelöst, sondern die Demokraten sind in vielen Punkten sehr kritisch. Und man wird die Europäer fordern, hier mit einer Stimme gegenüber China aufzutreten, um einfach mehr Gewicht zu haben, dass eben Dinge wie Einhaltung von Standards in der Produktion, aber auch Menschenrechte in verschiedener Hinsicht in China stärker beachtet werden. Das wird also etwas unbequem, auch für uns Europäer und für uns Deutsche.
Sagt der Ökonom Michael Heise.
Soweit also Einschätzung zum Regierungswechsel in den USA. Schauen wir noch, Frau Werle, auf Einzelwerte heute im DAX. BASF hat heute Morgen überraschend Zahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind als erwartet. Wird das honoriert?
Das wird honoriert. BASF-Aktien 1,5% im Plus. Die Nachfrage nach den Produkten war gut und auch im Tagesgeschäft lief es für BASF besser.
Was macht der Euro heute?
Der wird mit einem Dollar 21,09 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,54 auf minus 0,55%. Und die Feinunze Gold kostet 1.848,66 Dollar.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Den 1. Mai, den muss man sich merken. Da passiert im DAX-Club etwas Ungeheuerliches. Eine Frau übernimmt einen Chefposten beim Pharmakonzern Merck, nämlich die Spanierin Belén Garijo, und zwar alleine. Jennifer Morgan führte SAP im vergangenen Jahr ja noch im Duo. Nicht nur an der Vorstandsspitze, auch in den Vorständen sind Frauen noch immer selten anzutreffen in Deutschlands Konzernen. Was die Bundesregierung nun ändern möchte, mit einer Mindestbeteiligungsregel, die das Kabinett Anfang Januar auf den Weg gebracht hat. Eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, die ist überfällig. Aus Berlin, Claudia van Dack.
Langsam, sehr langsam steigt der Frauenanteil in den Spitzengremien großer Unternehmen. Der europaweite Vergleich zeigt, beim Frauenanteil in den Aufsichtsräten liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt, in den Vorständen darunter. Die Erklärung ist einfach. Für die Aufsichtsräte gilt in Deutschland eine gesetzlich vorgegebene Quote, für die Vorstände nicht. Noch nicht. Das entsprechende Gesetz hat das Bundeskabinett verabschiedet und soll voraussichtlich im Juni den Bundestag passieren. Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin.
Vor allem in den Vorständen, für die wir ja bislang keine gesetzlichen Vorgaben hatten, sehen wir eben, dass das nur sehr, sehr schleppend vorangeht. Also bei den Top 200 Unternehmen sehen wir einen Frauenanteil von 11% und in den DAX 30 Unternehmen, die schon deutlich vorne lagen und die auch die letzten Jahre mal zugelegt haben, sehen wir eine Stagnation bei etwa 15%.
Dies dürfte sich nach Inkrafttreten der Quote für Vorstände ändern. Allerdings gilt das Gesetz für vergleichsweise wenige Firmen, und zwar für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 3 Vorständen. Das sind insgesamt 74 Unternehmen. 30 von ihnen erfüllen die künftige gesetzliche Vorgabe momentan noch nicht. Forscherin Wrohlich geht davon aus, dass diese ihre Personalpolitik in Kürze ändern werden.
Denn die Unternehmen wissen jetzt, der nächste frei zu werdende Vorstandsposten muss mit einer Frau besetzt werden. Die Frauen, die diese Qualifikation mitbringen, sind derzeit am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Deswegen, wenn die Unternehmen nicht darauf angewiesen sein wollen, auf dem Arbeitsmarkt mit anderen Unternehmen, um diese Frauen sozusagen zu konkurrieren, müssen sie schauen, dass sie im eigenen Unternehmen genügend Frauen die Karrieremöglichkeiten schaffen.
Damit die Frauen eben Führungserfahrung auf der Ebene direkt unterhalb des Vorstands sammeln können. Einige der betroffenen Unternehmen haben bereits reagiert, obwohl das entsprechende Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist. Adidas und Wüstenrot haben bereits eine Frau in den Vorstand berufen. Vielmann will in Kürze folgen. Die gesetzlich vorgeschriebene Quote für Aufsichtsräte ist seit gut 5 Jahren in Kraft. In dieser Zeit stieg der Frauenanteil in den der Quote unterliegenden Unternehmen stetig an. Er liegt derzeit bei 36%. Die gesetzliche Vorgabe von 30% wird also überschritten.
Es hat auch eine gewisse Strahlkraft auf die Unternehmen, die die Quote nicht erfüllen müssen. Auch in den Unternehmen sehen wir von Jahr zu Jahr einen Anstieg des Frauenanteils, allerdings nicht ganz so stark.
sagt die DIW-Forscherin im Beitrag von Claudia van Laak. An Heiligabend, da war die Freude noch groß über den Last-Minute-Brexit-Deal, ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, das den reibungslosen Austausch von Waren auch nach dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt regeln sollte. Mittlerweile ist die Euphorie verflogen, denn in der Praxis, da knirscht es gewaltig an den Grenzen. Vor allem die Fischer hatten zuletzt große Probleme, ihre Ware in die EU zu bekommen. Nun zahlt die britische Regierung Fischereiunternehmen eine Entschädigung von insgesamt 23 Millionen Pfund. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Burkhard Birke. Herr Birke, wie kam es denn überhaupt zu diesen Exportverlusten?
Ungenügende Vorbereitung auf den ja in buchstäblich letzter Minute ausgehandelten Post-Brexit-Freihandelsvertrag und die damit verbundene Bürokratie zum einen, und zum anderen spielte natürlich auch die gesunkene Nachfrage im Zuge der Pandemie eine Rolle. Restaurants hüben und drüben sind geschlossen. Dadurch sinkt natürlich auch die Nachfrage nach Fisch und Meerestieren. Beide Faktoren spielen also gegen die Fischer und das hat den Effekt, dass beispielsweise auf den Shetlandinseln, wo mehr weißer Fisch angelandet wird als in England, Wales und Nordirland zusammen, jetzt die meisten Fischerboote im Hafen ankern. Und um den Fisch auf den Markt nach Boulogne zu bekommen, sind jetzt ein Gesundheitszeugnis, ein Fangzertifikat, eine Vorankündigung sowie eine Zollerklärung und weitere Papiere nötig. Letztere Zollerklärung zum Beispiel, obwohl eigentlich gar keine Zölle fällig werden. Und diese Bürokratie und die Kontrollen auf beiden Seiten der Grenzen führen einfach dazu, dass der frische Fisch nicht in 1 bis 2, sondern erst nach 4 oder 5 Tagen in Boulogne ankommt. Und dann kann man ihn ja lieber gleich in Großbritannien verfaulen lassen, so die zynische Einstellung einiger Fischer. Oder man bleibt wie auf den Shetlandinseln einfach im Hafen.
Lieferschwierigkeiten haben ja auch andere Branchen in Großbritannien, vor allem auch, weil die Logistikbranche zum Teil kapituliert. Entspannt sich da mittlerweile die Lage?
Ja, sie kapituliert im wahrsten Sinne des Wortes. Schenker, eine deutsche Bahntochter, hat ja schon das Logistikgeschäft vorerst mal eingestellt. Ja, die Frage ist mit Ja und Nein zu beantworten, denn man spricht in Großbritannien wie beim Fisch von Teething Problems, das heißt Kinderkrankheiten. Das heißt, man muss sich erst einmal an den neuen bürokratischen Aufwand gewöhnen. Aber wenn angeblich momentan jeder 5. Lkw infolge fehlerhafter Papiere an der Grenze abgewiesen wird und die britische Zollbehörde davon spricht und schätzt, dass die zusätzlichen Bürokratiekosten 7,5 Milliarden Pfund jährlich verschlingen könnten, dann sollte das insgesamt zu denken geben. Vor allem kleinere Firmen sind aus dem Großbritannien-Geschäft erstmal ausgestiegen. Das hat mir heute der Geschäftsführer der deutsch-britischen Handelskammer in London bestätigt und auf die Frage, ob möglicherweise die Versorgung mit frischer Ware gefährdet sein könnte, sagte Ulrich Hoppe.
Das Thema frische Waren über den Kanal, da sieht man natürlich schon, dass es unter Umständen schwieriger und aufwendiger werden wird. Wird es hier zu leeren Regalen kommen? Das glauben wir nicht, aber natürlich wird die Auswahl dann häufig nicht mehr ganz so groß sein, bis sich im Endeffekt diese Probleme gelöst haben. Das ist sicherlich auch ein Zeitraum, der bestimmt 6 bis 9 Monate oder noch länger dauern wird, bis da auch auf allen Seiten Klarheit ist, wie die Formalien zu erfüllen sind. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass es für die kleineren Unternehmen schwieriger wird, den Handel über den Kanal zu betreiben und dass deswegen natürlich dann auch ein Stück Wettbewerb verloren geht und es somit natürlich zu einer Kartellisierung der Wirtschaft kommt. Und das hat ja tendenziell dann auch immer höhere Preise mit sich, die dann häufig der britische Konsument tragen muss.
Also wir werden uns noch auf dauerhafte Zeit auf Probleme und Verzögerungen und Staus einstellen müssen.
Über die Auswirkungen des Zollchaos nach dem Brexit habe ich gesprochen mit Burkhard Birke. Vielen Dank und die kleinen Aussätze in der Leitung, die bitte ich zu entschuldigen. Und zum Schluss schauen wir noch einmal auf den Volkswagen-Konzern, der wie viele andere Autobauer versucht, den dramatischen Absatzeinbruch in Europa mit Autoverkäufen in China auszugleichen. In dem Land also, das 2020 ja sogar ein Wachstum vorweisen kann von über 2%. Und auch für 2021 gibt sich der China-Chef der Volkswagen-Gruppe optimistisch, wie Steffen Wurzel berichtet.
Der größte deutsche Autokonzern rechnet in China mit beträchtlichem Wachstum dieses Jahr. Das sagte Volkswagens China-Chef Stefan Wöllenstein heute in Beijing. Der VW-Manager glaubt, dass in China dieses Jahr insgesamt noch mehr Neuwagen verkauft werden als im Jahr 2019, also vor Beginn der Corona-Krise. Wöllenstein rechnet außerdem damit, dass VWs Marktanteil in China noch größer werden könne als bisher. Schon jetzt ist fast jeder 5. verkaufte Neuwagen in China ein Auto aus dem Volkswagen-Konzern. Audi, Porsche und Skoda, also also inklusive. Die Abhängigkeit des Volkswagen-Konzerns vom chinesischen Markt ist entsprechend groß, nach Ansicht einiger Analysten gefährlich groß. Probleme bereitet Volkswagen in China zurzeit der akute Mangel an Computerchips. Auch die anderen Autohersteller sind davon betroffen. Allein die Volkswagen-Gruppe in China musste im Dezember nach eigenen Angaben rund 50.000 Autos weniger produzieren als geplant. Wir rechnen damit, dass im ersten Quartal dieses Jahres 5-10% der Autoproduktion in China betroffen sein wird. Das entspricht etwa 300.000 bis zu 1 Million Autos, sagt der Shanghaier Autounternehmensberater Zheng Zhilin. Aufs Gesamtjahr gerechnet aber wird es die meisten Autokonzerne wohl nicht besonders treffen. Denn die meisten Hersteller in China haben noch eine Menge überschüssig produzierte Neuwagen auf Halde. Bei manchen entspricht dieser Überschuss einer Automenge von 1-2 Monatsproduktionen. Die Gründe für den weltweiten Mangel an Computerchips sind vielfältig. Zum einen hat die Covid-19-Pandemie zu Problemen in den weltweiten Liefer- und Produktionsketten geführt. Zum anderen ist die Nachfrage nach Chips gestiegen. Weil weltweit hunderte Millionen Menschen vermehrt von zu Hause arbeiten, werden überall auf der Welt mehr Computer und mehr Zubehör gekauft. Entsprechend werden mehr Chips gebraucht. Für Autos bleibt dann weniger übrig.
Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt stehen zum heutigen Start der Grünen Woche die Landwirte und die Frage, was sie tun können, um angemessene Preise für ihre Produkte zu erzielen.
Mit den Protesten der vergangenen Monate hätten sie jedenfalls nicht viel erreicht, konstatiert die Süddeutsche Zeitung. Aber die Lage der Bauern wirkt auswegloser, als sie in Wahrheit ist. Die Krux der Landwirte ist die scheinbare Uniformität ihrer Produkte. Milch ist Milch, Mehl ist Mehl, Fleisch ist Fleisch. Einzig der Ökolandbau hat es geschafft, diesem Fluch zu entgehen. Genau hier könnten Landwirte ansetzen. Mit neuen, starken Marken, die nicht nur für Regionalität stehen, sondern auch für besonders hohe Standards, etwa in der Tierhaltung. Das erfordert mehr regionale Kooperation, ein professionelles Marketing und für Letzteres auch öffentliche Hilfen. Die Frankfurter Rundschau notiert, damit die Verbraucher bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, muss auch die Landwirtschaft ihren Teil beitragen. Zudem müssen die Subventionen viel stärker an Umwelt- und Klimaschutz geknüpft werden. Der aktuelle Vorschlag der EU von 20% ist dafür viel zu wenig. Es gibt keine Anreize, beispielsweise mehr Tierwohl und mehr Klimaschutz durch einen geringeren Viehbestand zu erreichen. Nach Ansicht des Berliner Tagesspiegels ist an der Misere keineswegs nur der Handel schuld. Der Fehler liegt im System. Seit Jahren arbeiten deutsche Landwirte weniger für ihren Heimatmarkt als für die Welt. In der EU ist Deutschland der größte Produzent von Schweinefleisch und Milch. Um im globalen Wettbewerb mithalten zu können, zählt vor allem eines: der Preis. Doch die vermeintlichen Billigpreise sind in Wahrheit hoch. Den Schaden haben die Bauern. Daher ist weniger mehr. Angesichts der ersten US-Sanktionen gegen ein am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligtes Unternehmen hält es das Handelsblatt für geboten, dass die Bundesregierung ihren Starrsinn ablegt und ein konstruktives Vermittlungsangebot unterbreitet. Das könnte in etwa so aussehen: Deutschland verpflichtet sich, die Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen und einen größeren Beitrag zur Bündnislast in der NATO zu übernehmen. Zugleich könnte Berlin versichern, dass Nord Stream 2 mit einem Cut-off-Mechanismus versehen wird. Sollte Moskau, Kiew den Gashahn abdrehen, würden automatisch die Gaslieferungen über die Ostsee gestoppt. Im Gegenzug müssten die Amerikaner von ihren Sanktionen lassen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Vorbildhaft, wie ein Schulleiter aus Travemünde digital beschult, das können Sie gleich hören in Deutschland heute nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.